Du hörst Polyphon. Ich bin Katja und ich sitze hier für Sue, Philipp, Frieda, TomTom und Thomas. Heute geht es um den digitalen Kapitalismus. Mit mir im Studio sitzt jetzt Thomas. Er hat diese Sendung produziert. Hallo Thomas.
Hallo Katja. Du bist ja eine der Stimmen, die bei Microsoft Windows hilft, Texte vorzulesen. Aber ich muss schon sagen, das klingt noch ganz schön blechern.
Ja, aber die Entwicklung ist rasant. Thomas, du kannst dich schon mal auf mehr einstellen. Ich denke, in ein paar Jahren werde ich hier die Sendungen produzieren.
Jetzt klingst du noch wie eine Blechbox und bald willst du eigene Interviews führen?
Ich wäre da nicht so voreilig. Kollegen von mir schreiben schon ganze Texte in Zeitungen.
Stimmt. Tamedia hat das schon gemacht. Zu denen gehört die Tageszeitung Der Bund oder der Tagesanzeiger. Die haben mal getestet und Berichte über Fußballspiele von einem Computerprogramm schreiben lassen. Die haben dem Programm die Daten vom Verlauf und den Ergebnissen des Spiels gegeben. Und das Programm hatte vorgefertigte Sätze und Phrasen und hat dadurch dann einen kompletten Text geschrieben.
Das hättest du dir vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, dass das heute schon geht.
Da hast du wohl recht.
Du kannst dir ja schon mal eine Moderation für meine erste Sendung überlegen.
So konkret schon?
Kommen wir lieber mal zur heutigen Sendung. Was erwartet uns?
Ich habe mich mit dem Berliner Publizisten Timo Daum getroffen. Er hat letztes Jahr sein erstes Buch veröffentlicht, Das Kapital sind wir. Darin sagt er, dass wir uns in einer neuen Form und Etappe des Kapitalismus befinden. In einer der letzten Polyphon-Sendungen ging es ja um das Kapital von Karl Marx. Und viele Leute haben damals gefragt, ist das eigentlich noch aktuell? Timo Daum hat sich genau darüber sehr viele Gedanken gemacht. Der Kapitalismus habe sich verändert durch den Computer und das Internet, doch im Prinzip sei er gleich geblieben. So seine Analyse.
Dann hören wir doch mal rein.
Das ist Nina. Nina liebt gutes Essen. Und Sebastian, Lust eine Kleinigkeit essen zu gehen? Kein Problem. Nina weiß, was schmeckt. Ein Platz bei diesem vietnamesischen Restaurant ist nicht einfach zu bekommen, Sebastian. Oh, der coole Burgerladen, von dem alle reden. Der neue Japaner. Frischer geht's nicht. Perfekt, Nina. Genau das. Dein Lieblingsessen. Jeden Tag. Foodora. Wir liefern, du genießt.
Die Technik hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Vor nicht einmal 30 Jahren war es unvorstellbar, was wir heute alles machen können. Ich selbst bin in der DDR noch ganz ohne Festnetztelefon aufgewachsen und heute trage ich, wie fast alle mit ihren Smartphones, eine Kombination aus Computer, Navigationsgerät und Telefon immer mit mir rum. Auch Unternehmen haben sich rasant gewandelt. Facebook steht wohl wie kein anderes für diese Veränderung. Es hat sich so schnell entwickelt wie nichts anderes, was es je vorher gegeben hat. Vor 2 Jahren meldete Mark Zuckerberg 2 Milliarden monatliche aktive Nutzerinnen und Nutzer. Es gibt nichts, was mit dem Phänomen Facebook vergleichbar ist. Mit seinem Aufstieg hat sich das Internet auch grundlegend verändert. War es in den 1990er Jahren noch so, dass man sehr anonym unterwegs war? Man konnte in Chats irgendwer sein. Heute hat Facebook dafür gesorgt, dass wir uns im Netz mit unserem richtigen Namen anmelden und unser ganzes Leben darstellen. So kann Facebook dann die besten Daten über uns sammeln und diese auch zusammenbringen. Inzwischen weiß es mehr über uns als jeder bisher dagewesene Überwachungsstaat. Und das ist komisch. Es weiß viel mehr als die Stasi, nutzt diese Daten aber vor allem dafür, um uns passende Werbung anzuzeigen. Doch damit ist Facebook zu einer, man muss schon sagen, Gelddruckmaschine geworden. Es stellt den Content, den man auf Facebook sieht, ja nicht selbst her. Wir stellen ihn her. Und Facebook verkauft es. Doch global erfolgreiche Unternehmen gab es früher schon. auch ganz ohne das Internet? Sind wir heute mit dem neuen Kapitalismus konfrontiert, anders als noch vor 30 Jahren? Ja, sagt der Berliner Publizist Timo Daum. Mit ihm habe ich über sein erstes Buch gesprochen, Das Kapital sind wir, zur Kritik der digitalen Ökonomie.
Vielleicht können wir doch drüben ausprobieren, hier ist es echt ganz schön hallig.
Okay.
Man hört es.
Ui, hier ist es gut gelüftet. Gut, dann kommt das hier noch frei.
Vielleicht hole ich mir noch einen Stuhl für dich.
Nee, wir setzen uns nebenan aufs Sofa. Geht das?
Ja, es wäre gut, wenn ich meine Hand irgendwo abstützen könnte oder da vorne an den Schreibtisch.
Wollen wir uns da an den Schreibtisch
ja.
In die Ecke setzen?
Das ist vielleicht am besten. Dann haben wir auch die Aussicht.
Ja, gut.
Timo Daum ist eigentlich Physiker. Er lebt in Berlin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt. Auch interessiert Timo Daum die Analyse des Kapitalismus. Das hat mir an dem Buch gefallen. Er nimmt eine Vogelperspektive ein. Er kritisiert also nicht einfach, dass es zum Beispiel Fake News auf Facebook gibt. Er tritt einen Schritt zurück und schaut sich die schöne, neue, digitale Welt von einiger Entfernung an.
Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, welcher Tee welcher ist. Ich habe in meinen schon ganz viel Zucker reingeschmissen. Ich hole mir dann was für den Tee noch.
Wir werden es sehen.
Also habe ich ihn in Berlin besucht, in Kreuzberg, in einem Neubau aus den 1970er Jahren, 11. Stock.
Ja, mein Name ist Timo Daum, ich wohne in Berlin und wir sitzen hier auch gerade im 11. Stock mit Ausblick über Kreuzberg. Und ich habe ursprünglich mal Physik studiert und auch so ein bisschen in der Forschung gearbeitet, aber dann eigentlich umgesattelt und eine linke Theoriezeitschrift gemacht in den 90er Jahren in Hamburg, Karoshi, und Grafikdesign gemacht und Online-Design und dann ganz lange eigentlich in der Medienproduktion, in der IT-Industrie gearbeitet, unterschiedliche Jobs gemacht und seit 10 Jahren auch immer unterrichtet an verschiedenen Hochschulen, verschiedene Fächer, und das ist eigentlich auch so nach wie vor mein Hauptjob. Und jetzt bin ich eben auch Buchautor seit letztem Jahr.
Mich hat zu Beginn interessiert, wie er angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ob es da vielleicht ein persönliches Erlebnis gab. Doch schon bei dieser Frage wurde es sehr theoretisch.
Also ich glaube, was wirklich für mich eine Initialzündung oder so eine Offenbarung war ein Vortrag von Marcel Maas, das ist, glaube ich, ein Künstlername, vor ein paar Jahren auf so einer Netzkritik-Konferenz hier in Berlin. Und der hat für mich zum ersten Mal auch so gesagt, also die These eigentlich vertreten, wir haben es hier mit einer neuen historischen Phase des Kapitalismus zu tun, an deren Beginn wir eigentlich erst stehen, und wir müssen verstehen, wie das funktioniert und nicht mit alten Maßstäben irgendwie drangehen. Und später habe ich dann entdeckt auch einen Text aus den 90ern, und den zitiere ich auch wirklich sehr gerne, von Tessa Morris Suzuki, dass sie gesagt hat, die Linke reagiert auf zwei Art und Weisen auf, und der Text ist aus von Ende der 90er, nannte sie damals sowas wie die neue Informationsökonomie oder sowas. Also zwei Reaktionsweisen, sagt sie. Die eine ist, entweder sie sagen, das ist überhaupt nichts Neues, das gab es schon immer, das ist nur eine Nische, oder auch so ein bisschen detaillierter, die Unternehmen machen ihre Profite doch nur, weil sie die von den anderen irgendwie abschöpfen, und letztendlich ist die klassische Produktion von Industriegütern und Dienstleistungen nach wie vor dominierend. Das Ganze wird also so ein bisschen abgetan als Randphänomen. Und als zweite Reaktion sagt sie, dann gibt es aber die anderen, die sagen, ja, diese Flucht in die Information, ins Digitale oder auch in den Finanzsektor oder so, wird gedeutet als Anzeichen für den Verfall des Kapitalismus oder so. Genau, und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich finde beide Reaktionsweisen falsch.
Auf der einen Seite gibt es die Ansicht, dass Facebook und Google einfach neue Medienunternehmen sind. An ihnen ist nicht wirklich etwas Besonderes oder Neues. Auf der anderen Seite gibt es die feste Überzeugung, dass der Kapitalismus durch die Digitalisierung untergehen wird. Hier meint Timo Daum Autoren wie zum Beispiel Paul Mason. Mason schaut sich vor allem digitale Produkte an, also zum Beispiel Musik, Filme oder Software. Diese lassen sich ohne großen Aufwand vervielfältigen. Daraus schlussfolgert er, dass man damit nicht mehr wirklich viel Geld verdienen kann und, etwas verkürzt formuliert, geht deswegen der Kapitalismus unter. Doch Timo Daum findet beide Positionen falsch. Nach seiner Ansicht sind wir in einer neuen historischen Phase des Kapitalismus angekommen. Und dieser funktioniert prächtig.
Mittlerweile ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass sich gezeigt hat, dass wir recht haben, dass es eben kein Randphänomen mehr ist. Also bis hinein in bürgerliche, sozialdemokratische Kreise wird über die Macht der Digitalkonzerne gesprochen. Der digitale Kapitalismus ist jetzt, also davon reden jetzt alle, als gäbe es den oder so. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben mich nämlich noch gefragt, digitaler Kapitalismus, was ist das denn? Ich denke tatsächlich, wir stehen irgendwie erst am Anfang einer irgendwie historischen Phase. Und wir stehen, glaube ich, auch erst am Anfang zu verstehen, wie sie funktioniert. Vielleicht noch mal eine Anekdote oder eine Sache, die, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist wirklich the power of capitalism. Das ist wirklich was Neues. Das ist beim Thema Subjektivität. Oder sagen wir mal, also ich glaube, dass der Kapitalismus deshalb immer noch da ist, deshalb so stark ist, also zurzeit ja alternativlos weltweit wie nie zu sein scheint, weil er nicht nur sich selbst zu verändern, zu reagieren, sich anzupassen an zum Beispiel technologische Entwicklungen und so weiter, sondern weil er es schafft, die Menschen, also seine Untertanen, wenn man so will, dergestalt umzuprogrammieren, also die Menschen und ihr Denken und ihre Bedürfnisse so zu verändern, dass sie wiederum wunderbar passen zu den neuen Erfordernissen des Kapitalismus selbst. Und wenn wir uns so Phänomene anschauen wie neue Selbstständigkeit, lebenslanges Lernen, nicht lineare Arbeitsbiografien, also nicht ich habe einen Job bei meinem Unternehmen und bleib da bis zur Rente, sondern ich will mich selbst verwirklichen, ich will auch mal rechts und links schauen, ich will neue Herausforderungen. Ich möchte verschiedene Rollen in meinem Leben einnehmen und so weiter und so fort. Das sind ja alles, sagen wir mal, individuelle Bedürfnisse, Wunschäußerungen, die, denke ich mal, in der heutigen Zeit sehr verbreitet sind, also geradezu Mainstream sind auf eine Art und verblüffenderweise perfekt passen zu den Bedürfnissen eines digitalen Kapitalismus, der eben nicht mehr den Arbeiter am Fließband braucht, der pünktlich zur Arbeit erscheint, mit einem Feierabendbier zufrieden ist, zu Hause Frau und Kinder hat und so weiter und so fort, sondern eben einen Teamer haben will, einen projektorientierten Menschen, der sich selbst, der selbstständig ist, der Ideen hat, der vielleicht erst um 10 oder viertel nach 10 zur Arbeit kommt, aber mit neuen Ideen kommt und so weiter und so fort. Also ein Beispiel sind die Foodora und Deliveroo zum Beispiel. Also Firmen, die praktisch also Gerichte ausliefern, Fahrradkuriere etc. Die organisieren das über eine Plattform, also die besitzen selber gar keine Restaurants und so weiter, sondern die vermitteln letztendlich zwischen den Kunden, die bestellen bei den Restaurants und beschäftigen Fahrer, die dann die Mahlzeiten ausfahren. Und letztendlich ist das Geschäftsmodell dieser Plattform, dass sie haben die ganzen Daten, sie machen ein Matching, also ne, bringen Kunde und Restaurant irgendwie zusammen, vermitteln das und kassieren eben Gebühren in dem Fall. Und die Fahrerinnen und Fahrer, die bei diesen Plattformen, für diese Plattformen arbeiten oder bei diesen Plattformen arbeiten, die sind jetzt meistens gar nicht fest angestellt, sondern quasi Selbstständige, die ihr eigenes Produktionsmittel, ihr Fahrrad auch irgendwie mitbringen müssen und praktisch von diesen Aufträgen der Plattform leben und damit so eine Art neuen Arbeitsmarkt, so eine Art Subkultur der Fahrradauslieferer gebildet haben, die, wie ich neulich gelernt habe, die man am besten nachts in irgendwelchen Waschsalons antrifft, weil sie dort praktisch kostenlos an einem warmen Ort zusammenkommen können oder sowas. Die sind jetzt weit davon entfernt, eine klassische Festanstellung mit Sozialversicherungsbeiträgen, Urlaubsanspruch und so weiter zu haben. Und viele von denen wollen das aber auch gar nicht, beziehungsweise sind in der Situation, dass sie sagen, ich mache das eh nur temporär, ich bin eigentlich Schauspieler oder will irgendwas anderes machen, haben keine Sprachkenntnisse, sind vielleicht sogar illegal hier und sind eigentlich naja, zum Teil ganz zufrieden, zumindest mit der Form oder so. Ne? Also natürlich ist die Bezahlung zu wenig und sie riskieren, ne? Also wenn sie einen Unfall haben, sind sie und müssen sie ihr Fahrrad selbst reparieren. Also das ist, ich will das alles gar nicht beschönigen oder so, aber mein Punkt ist, dass zumindest ein Stück weit auch der Lebenswelt und den Bedürfnissen dieser Leute entspricht diese neuen Arbeitsformen, angesichts deren Prekarität die Gewerkschaften zum Beispiel die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die Gewerkschaften jetzt aber mit ihren Angeboten, die da im Prinzip lauten, werde bei uns Mitglied und kämpfe mit uns für eine 40-Stunden-Festanstellung, da gar nicht rankommen.
Und der Hase sprang zum Himmel und der Himmel fiel ins Meer. Das Meer schwappte über, denn es wollte nicht mehr. Nur der Spiegel von dem Himmel mit dem Hasen drin sein. Denn auch ein Meer mit 1000 Tropfen fühlt sich manchmal sehr allein. 20 Tage ist das Meer vor sich selber weggerannt. Dort, wo einst viel Wasser war, war jetzt nur noch nasser Sand. Und der Himmel hinterher, denn es fehlte ihm so sehr. Das Meer ohne es war die Welt so schrecklich leer. Vom Himmel, denn der Himmel war ja weg. Und so verloren auch die Sonne und die Sterne ihren Zweck. Und obwohl er sich zum Verschwinden ja sonst auch nicht überwinden muss, sogar der Mond war traurig über des Meeres Verlust. Und auch nach den 20 Tagen blieb der Himmel ohne Glück, denn das Meer wollte auf keinen Fall auf seinen Platz zurück. Und so fragten sich die Sonne, Mond und Stern und selbst der Hase: Was ist denn los? Was will das Meer denn bloß?
Wohin soll das führen, wenn das Meer einfach nicht mehr will? Und wer kann es motivieren? Solange das nicht klappt, steht die Welt still.
Die Fische protestierten und die Menschen keinen Tag und keine Nacht mehr registrierten. Da fing das Meer an zu lachen und ließ seine Wellen krachen. Und es gab sich einen Ruck und sprang mit einem Schluck zurück unter den Himmel zu den Fischen und den Sternen. Denn mal ehrlich, eigentlich hat das Meer das Leben gern.
Du hörst Polyphon mit einer Sendung über den digitalen Kapitalismus. Heute stellen wir den Publizisten Timo Daum vor. Er hat letztes Jahr ein Buch darüber veröffentlicht. Das Kapital sind wir. Die Sendung produziert hat Thomas Brückmann.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das gut geht, dich die ganze Sendung moderieren zu lassen. Also zurück zum Buch. Das Kapital sind wir. Diesen Titel habe ich nicht gleich verstanden, sondern erst nach einigen Kapiteln.
Der Titel von deinem Buch, der ist ja nicht gleich zu verstehen. Das Kapital sind wir. Das muss man, glaube ich, erst so ein paar Seiten in deinem Buch lesen, um das verstehen zu können. Lässt sich das in ein paar Sätzen beschreiben, was du damit sagst?
Mein Arbeitstitel sozusagen war User-Generated Capitalism. Also nutzergenerierter Kapitalismus. Mein Verlag hat dann aber gesagt, na, lass mal. Erstens ist er Englisch. Zweitens ist der Gag irgendwie sehr, schon so ein bisschen nerdig. Und da muss man schon sehr gut Bescheid wissen, um den zu verstehen. Und die haben dann den Vorschlag gemacht, das zu kondensieren, indem das Kapital sind wir. Und ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten damit, weil gerade wenn man jetzt irgendwie Marx gelesen hat oder so, konnte man ja sagen, Moment mal, wir sind ja eben nicht das Kapital, sondern wir sind ja arme Schlucker, und was soll das denn jetzt oder so? Und ich hatte die Befürchtung, man kann das vielleicht so verwechseln mit so einem affirmativen, wir können selber Kapitalisten sein oder wir haben das Potenzial in uns, reich zu werden oder irgendwie so ein Blödsinn. Ne? Diese Befürchtungen haben sich aber gar nicht bewahrheitet. Also der Titel hat, und da bin ich dem Verlag sehr dankbar, dass er seine Kompetenz da auch in die Waagschale geworfen hat. Also der Titel hat sehr gut funktioniert, weil die Leute auch darauf aufmerksam geworden sind und dann genau wie du, also wenn man irgendwie reinliest, also dann versteht man schon so langsam, wie es gemeint ist eigentlich.
Nehmen wir vielleicht ein Beispiel. Bei Facebook ist es ja so, dass es auch ein Dienst ist, den man kostenlos nutzen kann. Also alle können sich da kostenlos anmelden. Und es gibt jetzt schon über 2 Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern, die das auch teilweise täglich gebrauchen. Kannst du uns da erklären, wie man das aus deiner Sicht bewerten müsste, wer da eigentlich die Kundschaft ist und wer da arbeitet, aus deiner Sicht an diesem Beispiel?
Also wenn man jetzt, sag mal, klassisch rangehen würde und fragen würde, okay, wer arbeitet da, wer sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, die vom Kapital ausgebeutet werden zum Beispiel, dann würde man, denke ich, als erstes mal auf die Angestellten von Facebook stoßen, die, ich weiß nicht, wie viele das sind, 50.000, 70.000, also im Verhältnis zur Größe zum Umsatz des Unternehmens oder so, ist eine verschwindend geringe, also eine sehr, sehr kleine Elite von Leuten, die bei denen angestellt sind und, sagen wir mal, im marxischen Sinne ausgebeutet werden, weil sie also unbezahlte Mehrarbeit leisten und so weiter und so fort. Zusammen mit dem Phänomen des User-Generated Contents, dass auch diese Leute ja nicht auf Facebook irgendwie für Medienproduktion oder sowas zuständig sind, sondern im Wesentlichen sind das Programmiererinnen und Programmierer, Marketingleute und Public Relations-Leute und so, die da bei Facebook arbeiten, ist irgendwie klar, okay, das reicht nicht. Also die Arbeiter müssen irgendwo, also da muss irgendwo anders auch noch Arbeit geleistet werden. Und das ist irgendwie, liegt nahe zu sagen, okay, das, was die User und Userinnen machen auf dieser Plattform, ist ja Content generieren. Und sei es Likes oder Posts oder Bilder oder Videos oder Kommentare, was auch immer. Die Plattform Facebook kann diese Aktivitäten verwerten praktisch, indem sie Informationen daraus extrahiert, die sie an Werbekunden weitergibt oder so. Das ist ja das Hauptgeschäftsmodell. Das heißt, ich denke, man muss eigentlich, also man kann Facebook und diese Plattform nur verstehen, wenn man die Userinnen und User als Arbeiter, als Lieferanten und von kostenlosen Daten versteht, die dann von der Plattform abgeschöpft werden. Ne? Also so wie ein Bienenstock, der irgendwie halt irgendwie Honig produziert und der Imker schöpft das ab. Und es gab ja auch tatsächlich schon Vorstöße von einem Taz-Autor zum Beispiel, aber auch von Jaron Lanier vor ein paar Jahren vorgeschlagen hat, müssten wir nicht eigentlich alle bezahlt werden. Ne? Also er hat so ein Micro, er hat das wirklich ernst gemeint, so Micropayments. Ne? Also für jeden Like, den wir setzen, müssten wir eigentlich ein paar Mikrocent überwiesen bekommen, am besten mit Blockchain und so weiter. Aber der wahre Kern dessen ist natürlich schon zu erkennen, dass wir da arbeiten für das Kapital, wenn man so will.
Für so einen großen Umsatz wie dem von Facebook oder von Google, so sagt Timo Daum, brauchte ein Unternehmen früher viel mehr Arbeiterinnen und Arbeiter. Er erzählt, wie 1973 zum Beispiel Kodak das führende Unternehmen für Fotografie war. Es hatte einen Wert von 28 Milliarden Dollar, den hatte es aber nur mit stolzen 120.000 Angestellten. 2012, so könnte man sagen, ist Instagram sein Nachfolger im digitalen Zeitalter. Es hatte damals, also vor der Übernahme durch Facebook, einen Wert von 1 Milliarde Dollar mit 13 Angestellten. Heute kommen multinationale Unternehmen wie Google und Facebook mit einem Bruchteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die früher zum Beispiel Volkswagen brauchte. Dass Unternehmen so groß werden konnten, dafür ist auch der Netzwerkeffekt verantwortlich. Timo Daum?
Also Netzwerkeffekt heißt, der Nutzen eines Netzwerks steigt für die Benutzerinnen und Benutzer des Netzwerks mit der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des Netzwerks überproportional an. Beispiel, wenn ich ein Telefonnetzwerk habe und da ist nur ein Teilnehmer, ist der Nutzen bei 0. Wenn wir beide jetzt ein Telefon haben und eine Leitung, dann hat es einen gewissen Nutzen, weil wir können darüber kommunizieren. Wenn jetzt 3, 4, 5 viele andere Leute noch dazukommen oder so, potenziert sich der Nutzen, weil plötzlich die Anzahl der möglichen Verbindungen eben sehr, sehr stark ansteigt. Und das führt dann so weit, dass es eigentlich irgendwann also gar keinen Sinn macht, dass es mehrere solche Netzwerke gibt, sondern eben nur eins. Das, wo alle sind, also sprich ein Telefonnetzwerk, ein Social Media Netzwerk, ein Messenger Netzwerk etc. Das heißt, der Netzwerkeffekt führt letztendlich zum Monopol, also zum alle sind bei einem Netz oder so. Das ist der Netzwerkeffekt.
Durch den Netzwerkeffekt sind Monopole entstanden wie Google und Facebook. Unternehmen, die ganz ohne rauchende Fabriken und Fließbänder auskommen. Die Digitalisierung ermöglicht damit neue Formen von Unternehmen. Doch sie verändert auch die bisherige Industrie. Auch sie muss heute alles auf Datenerhebungen ausrichten.
Ich nenne mal ein Beispiel. Nehmen wir die Automobilindustrie. Also die Automobilindustrie ist ja eine klassische, ein industrieller Zweig, der im 20. Jahrhundert unsere Welt ja auch irgendwie verändert hat, unsere Städte, unser Land bevölkert hat mit den Fahrzeugen. Und dort ist es ja tatsächlich so, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter diese Fahrzeuge zusammenbauen und dort ausgebeutet werden und das eine wesentliche Quelle des Profits ist. Und das Ziel ist, die Produkte, die Arbeitsprodukte am Ende auf dem Markt zu verkaufen. Und wenn wir uns jetzt aber anschauen, wohin sich der Verkehr, die Automobilindustrie, dieser Bereich, in welche Richtung sich das bewegt, also was so Unternehmen wie Tesla, Google, aber auch Apple oder Uber machen in diesem Bereich, findet da eine totale Veränderung statt. Also es geht weg vom, also das einzelne Fahrzeug selbst verliert an Bedeutung. Also wenn wir an so Carsharing-Prinzipien denken, wird praktisch der individuelle Besitz an einem Auto oder so zumindest an Bedeutung verlieren. Was an Bedeutung gewinnt, ist IT-Technologie. Also das Tesla-Auto zum Beispiel ist von vornherein eher wie ein Smartphone konzipiert. Also es ist immer mit dem Internet verbunden. Ich kann es nur mit einer App überhaupt bedienen. Und was ganz entscheidend ist, während ich fahre mit dem Tesla, liefere ich ständig Daten für das Unternehmen Tesla. Das ist genau wie bei Facebook. Das heißt, da sieht man schon, und Elon Musk ist ja jemand, der kommt aus dem Silicon Valley oder so. Ne? Deshalb hat er das verstanden. Das ist wirklich ein Smartphone auf Rädern.
We
Timo Daum schaut sich die Digitalisierung als ein Phänomen im Kapitalismus an. Das heißt, er betrachtet die heutige Ökonomie als eine, in der weiterhin vordergründig für den Profit produziert wird. Deswegen kommt er auch auf Marx zu sprechen. Denn wie kein anderer hat er sehr explizit über diese Wirtschaftsform geschrieben. Doch kann man mit Marx' Analyse das Phänomen Facebook erklären?
Nun, also ich glaube, dass vieles, was Marx beschrieben hat und das ist heute immer noch toll zu lesen, bezieht sich tatsächlich auf den industriellen Kapitalismus seiner Zeit. Ne? Also wie sollte es auch anders sein? Vieles ist da, denke ich, heute nicht mehr gültig. Aber ich denke, dass die wichtigsten Überlegungen von ihm tatsächlich, weil wir es eben immer noch mit Kapitalismus zu tun haben, da bin ich ganz überzeugt davon, auch immer noch interessant und richtig. Also ich glaube, dass dieser Grundgedanke von Marx, dass das Kapital ein blindes Prinzip ist, das aber auch gleichzeitig ganz einfach ist, nämlich mehr werden. Also nur Quantität, Qualität zählt nicht. Und dass ein Prinzip ist, das bis heute unsere Gesellschaft durchzieht, das ist nach wie vor wirksam. Und das Interessante an diesem Konzept ist auch, dass dann praktisch die Kapitalisten und die Arbeiter beide dem unterworfen sind. Und es ist also kein Klassenantagonismus, die einen beuten die anderen aus, sondern es ist so eine Art Fetisch, also eine Art Götze, so eine Art Ding, das wir als Menschen geschaffen haben, das dann hinterher Macht über uns bekommt. Und ich finde, dass uns das alle gleichermaßen betrifft.
Für Timo Daum ist die digitalisierte Ökonomie immer noch kapitalistisch. Das heißt, sie funktioniert nach denselben grundlegenden Prinzipien wie die im 19. Jahrhundert.
Ein Beispiel. Wer Mark Zuckerberg gesehen hat bei dem Untersuchungsausschuss, bei dem amerikanischen Kongressuntersuchungsausschuss.
Im April 2018 musste Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress aussagen, die britische Firma Cambridge Analytica hatte Daten von 80 Millionen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern abgegriffen und diese dann im US-Wahlkampf für Donald Trump genutzt.
Ich hatte ganz stark den Eindruck, der leidet, der windet sich, der entschuldigt sich wirklich für das, was da bei dem Cambridge Analytica-Skandal, Datenleck, der da passiert ist bei Facebook, der entschuldigt sich wirklich, es ist ihm wirklich arg. Und gleichzeitig sagt er, ich kann aber auch nicht anders, weil mein Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft, die muss Profit abwerfen. Wie soll das denn anders sein? Und er hat natürlich recht. Also wie viele Skandale gab es jetzt seitdem? Facebook lebt von Datenausbeutung. Also wie soll es auch anders sein? Also dass selbst einer der mächtigsten und reichsten Männer, jungen Männer der Welt, dieses schulterzuckende, ja, ich kann nicht anders, ich bin doch selbst Rädchen im System oder so. Da ist echt was Wahres dran und so. Und mich hat das, jetzt komme ich auf Marx zurück, daran erinnert, ich habe aus dem Kapitalband 1 neulich das Kapitel zur sogenannten Fabrikgesetzgebung nochmal gelesen. Da geht es im Prinzip um die Politik und den Versuch des britischen Parlaments, die Kinderarbeit und die miesen Arbeitsverhältnisse in den Minen irgendwie einzuschränken. Und da schildert Marx das Auftreten eines Bergbaukapitalisten oder so vor dem, wenn man so will, britischen Parlament Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die gleiche Haltung sieht man da. Er sagte ja, natürlich ist es furchtbar, dass wir hier Achtjährige in die Grube schicken und die dann mit 20 an krepieren, weil ihre Lunge kaputt ist. Natürlich ist es furchtbar, mir kommen die Tränen, aber ich kann nicht anders. Wenn ich es nicht mache, dann macht es mein Konkurrent oder so. Und wenn man das liest, das ist so aktuell, das ist so atemberaubend präsent heute in dieser Analogie oder so, dass ich da denke, wow, also da ist dann Marx-Lektüre wirklich taufrisch oder so, also als käme sie gerade aus der Druckerpresse.
Ich habe ja schon mal eine Sendung über Plattformarbeit gemacht und was ich am eindrücklichsten fand, war, dass es sehr schwierig ist, sich gegen solche Arbeitsverhältnisse zu wehren. Also wenn man jetzt zum Beispiel Deliveroo nimmt, die Leute, die da arbeiten, die treffen sich eigentlich nur zufällig. Es gibt nur zufällig Begegnungen auf der Straße oder in dem Waschsalon, was du erwähnt hast, wo man sich aufwärmt während der Arbeit. Also es ist sehr schwierig, sich zu organisieren. Auch hat man fast keinen Kontakt zu dem Arbeitgeber, über den ist man eigentlich nur über das Handy verbunden. Welche Möglichkeiten siehst du, Widerstand gegen diese neue Form des Kapitalismus zu leisten?
Naja, also ich, in dem Maße, wie diese technischen Hilfsmittel oder also zur Trennung führen sie natürlich auch zur Verbindung. Also die Leute, die da arbeiten, sind natürlich mit Social Media, mit Handys und so weiter ganz anders zugange. Also können Chatgroups und sowas aufmachen. Also da gibt es ja ganz andere Skills auch als, sagen wir mal, bei der klassischen Arbeiterschaft oder so, die dann halt so einen Betriebsrat hat und ins Betriebsratsbüro geht oder sich dann abends in der Kneipe trifft oder so. Ich glaube, dass die historischen Parallelen tatsächlich wirklich da sind. Also es ist so ein bisschen wie im digitalen Frühkapitalismus eigentlich, dass diese Organisation wirklich so graswurzelmäßig neu stattfinden wird und stattfinden muss. Und ich muss leider sagen, wirklich neben den klassischen Gewerkschaften, also ich sehe tatsächlich wenig, also aus verschiedenen Gründen wenig Erfolge, also bis auf punktuelle. Also bei Amazon zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass die Antifa viel besseren Zugang hat, also viel bessere Kampagnen eigentlich macht als die Gewerkschaften selber oder so, weil die einfach vielleicht noch zu sehr tatsächlich in Strukturen selbst drinstecken, die aus dem industriellen Kapitalismus, ne, wo klar ist, wo ist der Arbeitgeber, wo finde ich die Arbeit, wo ist die Kantine, wo ist das Werkstor und so weiter. Das sind ja alles Orte, die es so gar nicht mehr gibt oder so. Und aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass die Organisierung klappt.
Wir arbeiten 3.300 Mitarbeiter, davon sind 3.100 befristet.
Das war Druck ausüben auf Mitarbeiter, einfach anzutreiben und noch mehr Leistung rauszubringen.
Alles sich gefallen lassen, das gehört nicht dazu.
Antifa-Gruppen und andere linke Zusammenhänge haben die Kampagne Make Amazon Pay gestartet. Und das ganz unabhängig von Gewerkschaften.
Wir sind Aktivistinnen und Aktivisten, klassischerweise sozusagen aus der radikalen Linken, das Ums Ganze Bündnis zum Beispiel oder das Autorenkollektiv Capulco. Dann sind wir Leute, die sich sozusagen explizit sehr lange schon mit Unterstützungsarbeit des Arbeitskampfes bei Amazon beschäftigen und auch Beschäftigte selbst.
Damit geht mein Interview mit Timo Daum, dem Autor von Das Kapital sind wir, zu Ende. Zum Schluss wollte ich wissen, wie seine Vision aussieht. Seine Vision von einer digitalen Welt, die nicht von einer Handvoll Konzernen bestimmt wird.
Ja, ich antworte mal in zwei Steps. Also es gibt eine sehr große Debatte und Bewegung um Openness, also um Offenlegung, Transparenz von Algorithmen, Daten, Entscheidungen. Also wenn es um künstliche Intelligenz zum Beispiel geht, wenn es um Datensammlungen der großen Konzerne und sowas geht. Und das, denke ich, ist auch eine richtige, gute und richtige Diskussion. Also die Europäische Datenschutzgrundverordnung spielt da eine Rolle. Es gibt zahlreiche Vorschläge, Initiativen, zum Beispiel von der Berliner Gazette, die haben so ein Big Data Manifesto veröffentlicht. Algorithm Watch ist eine sehr interessante Initiative, die sich um algorithmische Rechenschaftspflicht und Offenlegung von algorithmischen Prozessen und sowas bemüht. Ich glaube, dass das allerdings nicht reicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich die Eigentumsfrage stellen müssen, ganz klassisch. Eigentumsfrage heute stellen heißt eben die Algorithmen und Daten in die öffentliche Hand überführen, also kommunalisieren, den privaten Besitz letztendlich entziehen, damit das dieser General Intellect, der ja eigentlich schon soziales, allgemeines, gesellschaftliches Wissen ist oder so, dem auch als solchem zur Geltung zu verhelfen und die Reprivatisierung desselben eben zu beenden. Der digitale Kapitalismus ist da. Karl Marx war ein Fan des Kapitalismus. Er lobte ihn immer wieder für seine innovative Kraft, für seine Fähigkeit, alte Strukturen wegzufegen und für den historischen Fortschritt, den er in seinen Augen darstellte. Gleichzeitig hasste er ihn, weil er die Menschen entmündigt, zur Arbeit zwingt und dem Regime eines blinden Verwertungszwangs unterwirft. Das Kapital war ihm Engel und Teufel zugleich. Auch heute wälzt der Kapitalismus seine eigene Basis mit Lust an kreativer Zerstörung um. Er ist und bleibt die historisch stärkste Triebkraft menschlicher Entwicklung. Und seine digitale Variante bringt einen technologischen Schub ohnegleichen. Das iPhone hat in 10 Jahren die Welt mehr verändert als die Dampfmaschine in 50. Der digitale Kapitalismus ist da und seine Ära hat gerade erst begonnen. Sein zentrales Paradigma ist nicht mehr die Produktion und der Verkauf von Waren und Dienstleistungen, sondern die Organisation von Daten und Informationen, die Orchestrierung des Zugangs zu Wissen und die Kapitalisierung derselben. Er hat die Verknappung von Gütern nicht mehr zur Voraussetzung. Er verschluckt sich keineswegs an diesem tückischen Ding Information und er gerät auch nicht in die Krise angesichts frei verfügbaren Wissens und der Tendenz zu null Grenzkosten bei deren Verbreitung. Ganz im Gegenteil. Der Kapitalismus erfindet sich mal wieder neu und er transformiert die Welt und uns gleich mit.
Thank you.
Ihr hört Polyphon mit einer Sendung über den digitalen Kapitalismus. Digitaler Kapitalismus, was soll das eigentlich sein?
Soll ich jetzt antworten?
Entschuldige, ich verstehe nicht. Bitte wiederhole.
Mit dem Computer und dem Internet, so sagt unser Interviewpartner Timo Daum, ist eine ganz neue Ökonomie möglich geworden. Multinationale Giganten kommen heute ganz ohne riesige Fabriken mit unzähligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Facebook hat zum Beispiel lediglich 27.000 Angestellte, macht aber einen Umsatz von 40 Milliarden Dollar. Doch das Internet hat nicht nur die schönen Arbeitsplätze bei Google und Facebook ermöglicht, die aussehen wie eine Mischung aus Spielplatz und Freizeitpark. Durch das Internet wurde auch die sogenannte Plattformarbeit möglich. Uber, Deliveroo, Clickworker, also die ganzen Firmen, die so tun, als ob sie keine Angestellten hätten. Die Arbeitsplätze anbieten ohne Sicherheit, Versicherung, zu sehr niedrigen Löhnen und teils gar ohne Kontakt zum Arbeitgeber. 2017 habe ich bereits in einer Sendung über Plattformarbeit berichtet. Damals sprach ich mit Christy Milland. Sie hat lange Jahre bei Amazon Mechanical Turk gearbeitet und sie hat sich auch gegen die Arbeitsbedingungen dort aktiv gewehrt. Was ist Amazon Mechanical Turk? Das war eine der ersten Seiten, auf denen Unternehmen sogenannte Microtasks bearbeiten lassen konnten. Also kleine Aufgaben, die für Computer noch zu schwierig sind. Auf LinkedIn zum Beispiel gibt es die Funktion, dass man eine Visitenkarte scannt und diese dann im eigenen Adressbuch erscheint. Eigentlich nimmt man an, dass ein Computerprogramm das macht, doch künstliche Intelligenz ist dafür noch zu dumm und macht zu viele Fehler. In der Realität tippen viele Leute in Heimarbeit auf der Internetseite Amazon Mechanical Turk diese Visitenkarten ab. Für ein paar Cent pro Stück. Hier das Interview mit Christy Milland.
My name is Christy Milland. I have been a crowd worker for the last 11 years, I believe.
Ich heiße Christy Milland und ich bin zurzeit Studentin an der McMaster Universität. Ich bin seit etwa 11 Jahren als Crowdworkerin aktiv und ich betreibe eine Webseite namens turkernation.com, wo Crowdworker wie ich in Kontakt kommen und sich gegenseitig helfen können.
Can get together as a community and talk about what it's like to be a worker and help each other.
Christy hat schon seit Beginn bei mTurk gearbeitet. Zuerst wollte ich von ihr wissen, wie es dazu gekommen ist.
In November of 2005, I saw an article. They were describing this brand new website called Amazon Mechanical Turk.
Im November 2005 habe ich einen Artikel gelesen, wo diese neue Webseite beschrieben wurde, Amazon Mechanical Turk. Und ich habe mich gefragt, was das ist. Ich hatte noch nie von Crowdworking gehört. Tatsächlich nannte man es damals gar nicht Crowdworking. Also habe ich gedacht, ich probiere das mal aus und habe mich angemeldet und angefangen zu arbeiten. Das war natürlich für Amazon. Das waren die einzigen, die das damals angeboten haben. Das habe ich jahrelang so nebenbei gemacht. Bis 2010 mein Ehemann seinen Job verloren hat und ich das gesamte Einkommen alleine verdienen musste. Das war, als ich zur Vollzeit-Crowdworkerin wurde. Und mit Vollzeit meine ich 17 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Nur um genug Geld zu verdienen, um die Rechnungen zu bezahlen.
Just to be able to make enough money to pay the bills. Crowdwork platforms such as mTurk are called microtask platforms.
Crowdworking-Plattformen wie Amazon Mechanical Turk sind sogenannte Microtasking-Plattformen. Das heißt, dass ein größeres Projekt in viele kleine Einzelteile aufgeteilt wird. Alles, was man tun muss, ist, das Projekt auf die Seite hochzuladen. Und der Job erledigt sich quasi von allein. Man muss überhaupt nicht mit den Leuten interagieren.
You never even have to interact with the people you're dealing with, and the job gets done almost like magic.
Christy, du hast ja nicht nur die Perspektive als Arbeitnehmerin, sondern bist ja auch Aktivistin und machst deine Forschung. Was sind das für Leute auf diesen Plattformen wie mTurk?
there are some statistics that show that it is literally half women and half men. But at what time of day you check to see who's there will alter. Sometimes there's more women, especially during the day, and then late at night there's often more men, for example.
But statistisch gesehen sind es gleich viele Frauen wie Männer, die diese Arbeit machen. Aber die Zeiten, wann sie online sind, unterscheiden sich. Tagsüber sind es vor allem Frauen und später am Abend und in der Nacht sind es mehr Männer. Es sind Leute von überall auf der Welt. Ich habe neulich eine Studie gemacht, um eine Karte zu erstellen, wo die Crowdworker überall sitzen. Und ich glaube, es waren über 100 Länder vertreten. Viele von diesen Menschen sind wirklich bettelarm, besonders die Crowdworker in Indien. Aber auch in den USA leben die meisten Vollzeit-Crowdworker immer noch unterhalb der Armutsgrenze. Und dann gibt es die Leute, die behaupten, $100,000 im Jahr zu verdienen und dass sie nur in ihrer Freizeit da arbeiten, weil sie nichts anderes zu tun haben und es ihnen Spaß macht.
And then it goes all the way up to people who claim to make, you know, $100,000 a year, and they say they do it in their spare time because they have nothing else to do or they find it fun. So you can literally access anyone of any race, any gender.
Man hat über diese Plattform Zugang zu Menschen jeder Nationalität, jedes Geschlechts, jeder Religion, jeder sexuellen Orientierung. Darum ist es ziemlich repräsentativ. Deswegen gibt es auch so viele Akademiker, die die Seite für ihre Studien nutzen wollen. Für 30% der Vollzeit-Worker macht diese Arbeit einen wichtigen Teil ihres Einkommens aus. Die meisten verdienen zwischen $10 und $20 am Tag. Auch die Teilzeit-Worker versuchen das. Manchmal ist es schwierig, festzulegen, was Vollzeit und was Teilzeit ist, weil man so viel Zeit damit verbringt, nach richtigen Aufträgen zu suchen. Es kann also sein, dass jemand, der 8 Stunden arbeitet, genauso viel verdient wie jemand, der nur 1 Stunde arbeitet. Aber der Durchschnitt sind zwischen $10 und $20 am Tag. An guten Tagen vielleicht viel mehr, wenn gute Jobs online sind. An anderen Tagen kann es sein, dass man gar nichts verdient.
Crowdworker sind ja formal eigentlich selbstständig und Selbstständige müssten eigentlich mehr Geld verdienen als Angestellte, um so die ganzen Kosten zu decken, die bei ihnen zusätzlich anfallen. Aber bei den Türkos ist es so, dass die nicht mal den Mindestlohn verdienen und die meisten bezeichnen das als neue Form von Ausbeutung. Was denkst du dazu?
You know, I would say that this is actually very similar to work at the end of the 19th century. This is piecework. This is the factory de-skilling labor, breaking it down to its smallest parts, the industrial revolution. They're calling it another industrial revolution.
Ich würde sagen, dass diese Arbeit eigentlich ziemlich ähnlich ist wie die Arbeit zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ähnlich wie die Fabrikarbeit während der industriellen Revolution. Winzige Arbeitsschritte, für die man keine besondere Qualifikation braucht. Tatsächlich nennt man das auch die andere industrielle Revolution. Genau wie damals gibt es auch keine Gewerkschaften, keine Regulierungen, nichts, was die Menschen davon abhält, 14 oder 18 Stunden am Tag zu arbeiten. Es ist eine Sammlung von winzigen Arbeitsschritten, die dann zusammengesetzt werden. Und das ist interessant zu sehen, dass die Technologie uns eigentlich in eine Zeit zurückbringt, in der der Kapitalismus alles bestimmt hat und die Arbeiter ausgebeutet wurden. Das sind alles Dinge, gegen die man sich damals gewehrt hat. Und es ist verrückt, jetzt dahin zurückzugehen und das die Zukunft der Arbeit zu nennen. Das ist wirklich verrückt. Vor allem für Menschen in Europa, wo die Gewerkschaften stark sind und die Arbeiter vor Ausbeutung geschützt werden, ist das schwer nachzuvollziehen. Ich mache das seit über 10 Jahren und anfangs habe ich das gar nicht als Arbeit betrachtet. Erst als ich angefangen habe, das Ganze von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus zu betrachten, habe ich verstanden, dass es nicht nur Arbeit, sondern das gefährdet auch jede Menge normaler, anderer Jobs, zum Beispiel im Journalismus oder in der Pathologie. Aber diese Arbeit ist überhaupt nicht reguliert und das ist auch schlecht für die Wirtschaft. Wenn das die Zukunft der Arbeit ist, Roboter, Digitalisierung und Algorithmen, dann kann einem das wirklich Angst machen.
If this is the future of work and this is what we're all going to experience as robots and algorithms begin to shut down a variety of careers, it's really a worrisome future. I absolutely believe that this is a new form of exploitation.
Auf jeden Fall denke ich, dass diese Arbeit eine neue Form der Ausbeutung ist. Die immer größer werdende Deregulierung, auch in traditionellen Jobs, Im Neokapitalismus werden die Menschen immer weniger geschützt. Das ist keine Überraschung. Die Leute an der Spitze wollen die billigsten Arbeitskräfte, um den Aktionären mehr Geld auszuzahlen. Und das Problem ist, dass wir Crowdworker unsichtbar sind. Die Uber-Fahrer können sich wenigstens zusammentun und organisieren. Aber wir Crowdworker sehen uns ja nicht mal gegenseitig. Darum ist es so einfach und bequem, uns auszubeuten.
Crowdworkers. Christy Milland hat nicht nur über 10 Jahre auf Mechanical Turk gearbeitet, sie ist auch Aktivistin geworden, hat verschiedene Webseiten aufgebaut, darunter Turker Nation, We Are Dynamo, auch war sie an der Seite Turk Opticon beteiligt. Ein erster Schritt war, dass Arbeiterinnen und Arbeiter auch ihre Arbeitgeber beurteilen konnten. Hat Amazon diese Funktion bewusst nicht angeboten? War das auf Christys Seiten nun möglich?
Now, Turk Opticon is a website intended to give some power back to the Turk workers. It allows us to.
TurkerNation.com ist eine Webseite für die Crowdworker, wo wir Unternehmen bewerten und einander vor den schlechten Auftraggebern warnen können. So ein Bewertungssystem gibt es bei Amazon Mechanical Turk nur für die Crowdworker, nicht für die Unternehmen selbst. Wir haben uns zusammengetan und eine Webseite namens wearedynamo.com gegründet, wo Crowdworker anonym zusammenkommen können, wenn sie irgendwas brauchen, zum Beispiel ein neues Tool oder so. Auf dieser Webseite haben wir auch 2 Kampagnen lanciert. Das erste war ein Handbuch für Wissenschaftler, wie sie die Daten der Crowdworker ethisch vertretbar nutzen können. Und das zweite war eine Briefkampagne, wo einige von uns Briefe an Jeff Bezos geschrieben haben, den CEO von Amazon. Und sie haben ihm gesagt, wer sie sind, warum sie bei Amazon Mechanical Turk arbeiten und wie man ihre Arbeitsbedingungen verbessern könnte. Dafür haben wir viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen und wir haben begriffen, dass wir eine Stimme haben, die wir nutzen können, um den Leuten da draußen zu erzählen, was hier passiert und wie hier traditionelle Jobs einfach verschwinden. Und was das alles für die Zukunft der Arbeit bedeutet. Seitdem hatte ich viele öffentliche Auftritte vor dem Europäischen Parlament, an Universitäten und bei Konferenzen. Und die Leute fangen an zu verstehen, was für eine Bedrohung diese Entwicklung für die Menschen ist.
Are now realizing what a threat this is to the citizens of their countries. Another way, which is quite traditional, is going on little strikes.
Ein anderer sehr traditioneller Weg für uns sind so kleine Streiks. Wenn ein Arbeitgeber nicht genug bezahlt, vereinbaren wir unter uns, den Job nicht zu erledigen. Dann schreiben wir dem Auftraggeber eine E-Mail und verhandeln gemeinsam. Es gibt aber auch neuere Wege. Zum Beispiel nutzen wir Social Media, um diese Auftraggeber öffentlich zu nennen. Das hat zum Beispiel jemand von LinkedIn. Die haben sehr schlecht bezahlt. Und die Person, die den Auftrag hochgeladen hat, hat ihren richtigen Namen benutzt. Den haben wir dann öffentlich gemacht. Und das erste Ergebnis bei der Google-Suche nach dieser Person war dann, XY ist ein Betrüger. Das hat LinkedIn natürlich total schockiert. Das ist das Gute an Mechanical Turk. Wir kennen uns alle gut aus mit der Technologie, sonst könnten wir den Job gar nicht machen. Und das heißt, dass wir das Wissen und Können haben, um das Internet gegen die bösen Jungs zu benutzen.
And as a result, we have these skills where we can use the Internet against the bad guy.
Was wäre deine Vision? Sollte Crowdworking verboten werden? Sollten alle Crowdworker einen festen Arbeitsvertrag bekommen?
My vision for the future of crowdwork is cooperatives. I think the cooperative model allows the work to remain relatively cheap.
Etwas muss sich ganz sicher ändern, damit diese Menschen besser versorgt werden. Meine Vision für die Zukunft sind Crowdworking-Genossenschaften. Die Arbeit wäre dann immer noch schnell erledigt und billig, aber es gäbe keine Aktionäre und so mehr, denen man etwas auszahlen muss. Es sollte also gemeinschaftliche Crowdworking-Plattformen geben, die den Arbeitern selbst gehören und von diesen selbst verwaltet werden. Wenn ein Unternehmen die Kontrolle hat, werden die Arbeiter niemals ordentlich behandelt werden. Die einzige Möglichkeit für faire Arbeitsbedingungen und also die Zukunft des Crowdworking ist meiner Meinung nach, wenn die Arbeiter selbst die Kontrolle übernehmen.
The only way that exploitation will end is if the workers are in charge.
Das war Polyphon mit einer Sendung über den digitalen Kapitalismus. Die Sendung wurde produziert von Thomas.
Danke, Katja, aber ich glaube, ich übernehme jetzt doch die Abmoderation. Wenn das so blechern weitergeht, dann schlafen die Leute am Ende noch ein.
Warte nur ab. In ein paar Jahren wird es ganz anders aussehen und dann moderierst du meine Sendung.
Zum Glück sind wir noch nicht so weit. In der heutigen Sendung habe ich mich mit dem digitalen Kapitalismus beschäftigt. Dafür habe ich mit Timo Daum gesprochen über sein Buch »Das Kapital sind wir«. Auch konntet ihr Christy Milan hören. Sie hat viele Jahre auf Amazon Mechanical Turk gearbeitet und sich gegen die Arbeitsbedingungen dort gewehrt. Die Sendung kannst du nachhören auf polyphon.org. Hat dir die Sendung gefallen? Hat dir etwas gefehlt? Schreibt uns eine E-Mail auf info@polyphon.org. Folgt uns auf Facebook oder erfahrt von der neuesten Sendung auf Telegram. Bis in 4 Wochen wieder. Macht's gut.